Der Tag ist gekommen. Eine besondere Folge. Wir haben es in den letzten Folgen schon ab und an mal prognostiziert. Wir haben es mal heraufbeschworen. Wir haben Foreshadowing betrieben. Folge 100, Yannick, unseres Podcasts, was mich bewegt. 100
dass wir,
Folgen.
Dass wir an diesen Punkt gelangt sind, hätte ich nicht gedacht.
Was? Natürlich hat man das gedacht. War eine Frage der Zeit. Und seit wir auf wöchentlich umgestellt haben, ist die Zeit natürlich auch immer schneller vorbeigegangen. Nein, Spaß beiseite. Wir freuen uns natürlich einfach riesig, dass wir jetzt die 100. Folge, was mich bewegt, feiern dürfen. Das dürfen wir vor allem natürlich auch, weil sich im Laufe der Zeit natürlich eine schöne, feine Community rund um den Podcast auch gebildet hat. Also an der Stelle muss man vielleicht schon mal zum Start der Folge, auch darf man schon mal Danke sagen an alle, die regelmäßig jede Woche zuhören, die uns natürlich auch Feedback geben, die sich bei uns auch melden und sagen, dass sie Hörer unseres Podcasts sind und das immer gerne anmachen, jeden Montag, wenn wir rauskommen. Das freut uns natürlich unglaublich und ist natürlich auch der Grund, warum man dann zu 100 Folgen kommt und warum wir jetzt von 100 dann auf die nächsten 100 Folgen schauen und dann uns zu 200 robben, nach Adam Riese ungefähr in 2 Jahren dann eben soweit. Mhm. Und da komme ich dann im Prinzip auch schon so ein bisschen zum Clou der heutigen Folge. Ich gesagt habe, wir schauen jetzt von Folge 100 dann auf Folge 200, weil wir uns überlegt haben für unsere Jubiläumsfolge, was mich bewegt, dass wir uns einmal auch Yannick wieder Unterstützung aus der Redaktion holen. In diesem Fall ist mal wieder unsere Redakteurin Ronja Schmiedchen mit dabei. Hi Ronja.
Hallo, schön wieder hier zu sein.
Und zum ersten Mal im Podcast mit dabei unser Redakteur Martin Lage. Hi Martin.
Hallo, danke fürs Einladen.
So, wir haben uns nämlich überlegt, dass wir in der 100. Folge, ja, was macht man da? Schaut man irgendwie zurück? Schaut man irgendwie, was ist deine Lieblingsfolge? Haben wir uns überlegt, nee, wir wollen mal nicht zu selbstreferenziell werden. Wir wollen auch den Blick gar nicht groß zurückwerfen, was man in so einem Fall ja manchmal irgendwie gerne macht, sondern wir werfen den Blick nach vorne und haben uns überlegt, dass wir 4 aus der Redaktion uns 4 Hot Takes für die Zukunft der Automobilindustrie überlegen. Und dann können wir das Ganze natürlich mal, wenn wir uns, wie gesagt, so bis Folge 200 dann gekämpft haben, dann können wir so in 2 Jahren, können wir vielleicht dann schon mal den Abgleich machen. Na, hat sich vielleicht einer unserer 4 Hot Takes, ist jetzt schon mal vielleicht ein bisschen in die Richtung gegangen? Hat sich da vielleicht schon etwas bewahrheitet oder ja, war es dann vielleicht doch nur lauwarme Luft und nicht allzu heiß. Aber das heißt, wir 4 haben uns jeder in einem bestimmten Bereich der Automobilindustrie, nämlich Technologie, Produktion, Business und People, haben wir uns jeder einen Hot Take überlegt, was die Prognosen so zur Zukunft der Automobilindustrie betreffen und wollen das Ganze natürlich mal ein bisschen diskutieren. Und eigentlich war so ein bisschen die einzige Regel war, ja, das sollte schon ruhig streitbar sein und darf ruhig auch relativ hart formuliert sein, weil sonst macht der Diskussion keinen Spaß.
Was mich bewegt, der Automotive Podcast.
Und jetzt würde ich einfach mal sagen, Yannick, was ist denn dein Hot Take zur Zukunft der Automobilindustrie im Bereich Technology?
Dazu kommen wir gleich. Ich wollte an der Stelle auch noch mal sagen, aus meiner Perspektive, weil ich ja jetzt an vielen dieser 100 Folgen auch beteiligt war, ja, und noch mal ein Dankeschön auch an dich, Pascal, erstmal, dass du dabei bist. Mich selber einen Dank auszurichten wäre jetzt irgendwie ein bisschen komisch.
Das mache ich dann nochmal. Danke, Jan.
Genau, das kannst du nachher nochmal machen. Ja. Ne? Das ist wichtig. Nein. Auch nochmal an die Gäste, die in diesen, in einigen dieser Folgen mit dabei waren. Wir sind ja gestartet in unserem Podcast, in dem wir vor allem erstmal Interviewgäste dabei hatten. Stimmt. Und haben das Konzept dann im Laufe der Zeit so ein bisschen geändert, sind ja auch wöchentlich gegangen, um da doch ein bisschen näher auch an den News-Themen zu sein. Und an der Stelle, wie gesagt, nochmal einen großen Dank an all die Gäste und Gästinnen, die hier mit im Podcast dabei waren. Und es war wirklich auch spannend zu sehen, wie unterschiedlich und divers auch die Automobilindustrie sein kann, wie viele unterschiedliche Perspektiven man da auch einnehmen kann. Und natürlich die ganzen Themen, die wir besprochen haben in diesen 100 Folgen, sind ja auch wirklich mannigfaltig gewesen. Auch wenn sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein Thema doch durchaus mal wiederholt hat, weil es eben doch vielleicht Themen gibt, die etwas breiter sind, ein bisschen wichtiger sind, die auch immer wiederkehrend sind. Und von daher total spannend und ich freue mich, dass wir weitermachen und dass wir vielleicht auch an die 200er-Marke kommen und das in den nächsten Jahren weiterhin besprechen. Ich wäre natürlich jetzt in diesem Rahmen hier, hätte ich mir natürlich gewünscht, dass wir jetzt hier ein bisschen feierlicher wären, dass irgendwer vielleicht noch irgendwie eine lustige Kappe aufgesetzt hätte oder wir noch ein bisschen Luftballons dabei hätten.
Sieht doch im Podcast eh keiner.
Den ein oder anderen Schnaps aufgemacht hätte oder einen Champagner oder so. Aber das können wir ja heute Abend dann im privaten Rahmen dann nachholen.
Machen wir heute Abend.
Einrichten.
Genau. Dann würde ich sagen, starten wir rein mit einem Thema, mit meinem ersten Hot Take, der sich um ein Thema dreht, das wir hier im Podcast in diesen 100 Folgen sicherlich, und das meine ich eben mit einem dieser Themen, die wirklich auch ein bisschen breiter sind, die sehr vielschichtig sind, auch häufiger diskutiert haben. Und zwar dreht sich das Ganze um das Thema autonome Mobilität der Zukunft, um das Thema Robotaxi, was ja gerade in den letzten ein, zwei Jahren ja wieder so ein bisschen aufgekommen ist und wo auch wieder deutlich Bewegung reingekommen ist. Und mein Hot-Take, meine These dazu lautet, ich lese mal vor, die Zukunft autonomer Mobilitätsdienste wird von Tech-Giganten aus den USA und China dominiert. Europa hat den Anschluss verloren und droht zu einem Zulieferer degradiert zu werden, beziehungsweise die Player in Europa drohen zu Zulieferern degradiert zu werden. Also, das ist meine These zum Thema Robotaxi.
Okay.
Hat schon jemand spontan eine Gegenrede vorbereitet?
Naja, der Hot Take zu sagen, dass viel in, was die technologische Zukunft angeht, eher von Fernost und Fernwest bestimmt wird, sage ich jetzt mal, also ohne jetzt den Hot Take zu schmälern, aber sage ich jetzt mal, das ist jetzt noch nicht, sagen wir mal, Temperatur Hochofen, ja, sondern
nee. Das stimmt, so. Also das ist
aber,
jetzt nicht,
es aber
ist
leg mal nicht, los, was du dir
ist jetzt nicht die allerschärfste These, aber trotzdem haben wir ja in den letzten 10 Jahren natürlich nicht im Podcast, aber natürlich bei uns bei Automotive IT vor allem haben wir ja viel auch drüber geschrieben, kontrovers auch drüber geschrieben, wie sich der Markt für Robotaxis, der Markt für autonome Mobilität entwickelt, und da haben wir ja viele Jahre auch gedacht, dass auch die und denken es vielleicht auch immer noch, dass die OEMs aus Europa, die Hersteller aus Europa, die Tech-Player aus Europa, wenn es sie denn so gibt, da gibt es ja nicht so viele, durchaus ein Wörtchen mitreden können, was diese autonome Mobilität anbringt. Aber, und das können wir ja vielleicht ein bisschen diskutieren, da kann man auch durchaus anderer Meinung sein. Man muss aber schon sagen, dass die absoluten Technologieführer eben aus den USA und aus China momentan kommen. Wir haben mit der Google-Schwester Waymo in den USA, eine Firma, die Robotaxi ja schon im Realbetrieb anbietet, in vielen Städten, vollständig fahrerlos, also da ist auch kein Sicherheitsfahrer mehr drin. Ähnliches haben wir in China mit Baidu, mit Pony AI, sind zwei Unternehmen, die auch mit viel staatlicher Unterstützung sehr aktiv sind und Robotaxis da auch schon in vielen Städten testen. Und ja, diese Unternehmen, diese Player, die jetzt wirklich nicht aus der traditionellen Automobilindustrie oder aus der traditionellen Mobilitätsindustrie kommen, die verfügen halt über wirklich enorme Mittel natürlich. Auf der einen Seite Ressourcen, um diese Sachen zu testen, viele Datenmengen für KI-Training, Cloud-Infrastruktur für Echtzeit-Datenverarbeitung, die Softwarekompetenz, die haben wir ja im Podcast auch schon viel drüber gesprochen, die den klassischen OEMs ja in den letzten Jahren oft nochmal abging. Das sind alles Dinge, die im Köcher haben und die für die auch in vielen Studien, unter anderem auch in unserer ja hier auch schon mal angesprochenen Connected Car Innovation Studie, in dem Bereich immer als, ja, sozusagen nicht, also als Leader definiert werden, als diejenigen Unternehmen, die wirklich vorne mit dabei sind, was die Technologie anbelangt. Und auf der anderen Seite eben haben wir die klassischen OEMs, wie zum Beispiel GM, die jetzt das Cruise-Programm, also wir das Programm zusammen mit Cruise gestoppt haben und sich da rausziehen. Wir haben ja BMW, Mercedes, Volkswagen, die sich alle sehr stark auf diesen Privat-Pkw-Bereich konzentrieren, wenn es um autonomes Fahren geht, um Level 2 plus, Level 3, hochentwickelte Fahrerassistenzsysteme, die sozusagen als Add-on in einem Privat-PKP oder in den Modellen der Hersteller eben mit reingebracht werden. Da sind sie auch weit vorne, aber wenn es um so autonome Fahrsysteme, Fahrdienste geht, auch den ganzen, das ganze Ökosystem darum, die Plattform dahinter, das Geschäftsmodell, da haben die sich ja jetzt wirklich in den letzten Jahren auch rausgezogen. Es gibt so ein kleines Gegenbeispiel, das ist vielleicht auch das, was man jetzt in der Diskussion mit anbringen könnte, was wir jetzt auch gleich diskutieren, nämlich die Kooperation oder das Projekt von Volkswagen, Moja und Mobileye, die ja jetzt auch vor kurzem, haben wir hier im Podcast auch schon besprochen, da in die Skalierung gehen wollen und sich auch als White-Label-Anbieter positionieren wollen und da auch in, zum Beispiel eben in den USA durchstarten wollen, deutlich mit deutlich mehr Fahrzeugen durch die Partnerschaft mit Uber zum Beispiel. Also da gibt es so ein bisschen eine Gegentendenz, aber im Großen und Ganzen muss man schon sagen, dass die klassischen OEMs gerade hier auch im, aus dem europäischen Raum bei dem Thema so ein bisschen raus sind. Und das wäre jetzt, wie gesagt, auch so ein bisschen meine These. Das ist auch ein Rückstand, der auch nicht so schnell aufzuholen ist. Das ist auch ein Ding, was vielleicht auch gar nicht mehr aufzuholen ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch sehen, was mit Tesla in den USA los ist, wenn die ihr Robotaxi-Dienst wirklich auch auf die Straße bekommen und dann mit einem anderen technologischen Ansatz daran gehen und das vielleicht auch in eine Skalierung in absolut kürzester Zeit bekommen und wir vielleicht innerhalb der nächsten 200 Folgen schon sehen, dass das Ding in den USA richtig explodiert ist. Also die Gemengelage würde ich jetzt mal, würde meine These vielleicht ein bisschen unterstützen, aber vielleicht habt ihr ja da ein Gegenargument oder seht es vielleicht anders oder seid da vielleicht, was die Chancen für die klassischen OEMs aus Europa anbelangt, ein bisschen optimistischer.
Ja gut, es ist ein bisschen die Frage, wie in Zukunft einfach die Betätigungsfelder auch aussehen. Ne? Weil also einmal würde ich jetzt zum Beispiel natürlich die Frage stellen, wie wichtig wird in absehbarer Zeit, sagen wir mal, autonome Robotaxi-Mobilität überhaupt? Das ist ja vielleicht nochmal eine ganz andere Diskussion. Also reden wir über, also wie groß ist der Kuchen eigentlich? Ja, reden wir über den, über die große Veränderung, die in 5 Jahren schon wirklich die Innenstädte bestimmt und dann gehört womöglich einzelne Player vielleicht auch aus Europa nicht dazu. Würde auch sagen, klar, mein Gedanke war auch direkt, naja, Moja, gerade jetzt mit dem Ansatz, eine White-Label-Lösung anzubieten, geht natürlich schon in die Richtung zu sagen, ja, das Geschäftsmodell liegt für uns nicht darin, eigene Dienste irgendwie profitabel zu betreiben, sondern eben schon zu sagen, dass wir unsere Technik, unser Know-how zur Verfügung stellen, ja, weil du hast in deinem Hottech ja auch gesagt, werden zum Zulieferer degradiert. Da würde ich so ein bisschen mir die Frage stellen, naja, muss das überhaupt eine Degradierung sein? Ja, also kann nicht womöglich auch ein erquickliches Betätigungsfeld in Zukunft darin liegen, zu sagen, naja, wir sind durchaus auch vielfach in der europäischen oder deutschen Autoindustrie schon auch führend, was das, was die Technologie des autonomen Fahrens angeht. Vielleicht jetzt noch nicht explizit auf Robotaxis und Co. bezogen, aber grundsätzlich verfügen wir hier natürlich über Technologieführer im Bereich autonomes Fahren, mal an BMW, mal an Mercedes und so weiter gedacht. Und dann kann natürlich auch in Zukunft ein sozusagen Bereitstellen dieser technologischen Basis, dieser Plattformen, dieser Lösungen, da kann natürlich auch ein Modell drin liegen. Ja? Also wir sehen es gerade, Moja hat sich genau von dem Modell, selbst so einen Service zu betreiben, profitabel zu betreiben, eher verabschiedet und geht genau die Richtung zu sagen, naja, aber Know-how haben wir trotzdem, ja, und die technologische Basis haben wir trotzdem, skalieren können wir es auch, fertigen können wir es auch. Also liegt darin vielleicht unser Modell. Das heißt, ich würde so ein bisschen sagen, naja, also mein Bauchgefühl ist, wahrscheinlich hast du mit deinem Hot-Take schon irgendwo recht. Die Frage ist aber, muss das eine Degradierung sein? Mhm. Das ist vielleicht so einfach so mein Gedanke gerade dazu.
Das habe ich in der letzten Folge, in der wir darüber gesprochen haben, dass es ja jetzt viele von diesen Kooperationen und diesen Bewegungen im Bereich Robotaxi aus China und den USA gibt, auch angebracht, dass es ja vielleicht auch erstmal nicht so schlimm ist, wenn es da einen Fortschritt gibt, der nicht aus Europa heraus hervorgetrieben wird, also vorangetrieben wird. Weil es ist ja, wir haben darüber gesprochen, wie wichtig Robotaxis sind, vor allem für ganzheitliche Mobilitätskonzepte. Und dass da was passiert, ist ja in erster Linie erstmal eine schöne Sache. Und das wünscht man sich ja auch, dass da was vorangetrieben wird. Ich würde vielleicht noch in den Ring werfen, dass wir haben ja das Beispiel von Moja und da ist ja zum Beispiel die Stadt Hamburg, da gibt es ja auch einige Pilotprojekte, was die Robotaxis angeht, dass europäische Städte ja schon noch eher den Anspruch haben zu sagen, okay, wir treiben diese Pilotprojekte aktiv mit voran und möchten das in unsere bestehenden ÖPNV-Systeme einbringen, wo es ja auch viel Weiterentwicklung gibt in den ÖPNV-Systemen in den europäischen Städten, würde ich jetzt mal behaupten. Und zum Beispiel China ja auch rechtlich gesehen oftmals noch mal ein bisschen komplizierter ist, was den Rahmen angeht, sowas im Regelbetrieb dann zu verifizieren und freizugeben. Also das vielleicht noch ein, zwei Punkte, um zu sagen, Europa hat vielleicht gerade ein bisschen den Anschluss verloren, aber ich weiß nicht, wenn es da noch mal eine zündende Idee oder einen zündenden Player gibt, ob es dann vielleicht schneller wieder aufholen kann, als man glaubt.
Wenn man natürlich schaut, wie explosionsartig sich dieser Robotaxi-Markt in den nächsten Jahren und im nächsten Jahrzehnt entwickelt, ist natürlich die Frage, also der Markt soll bis zu, wenn wir einigen Studien oder Prognosen Vertrauen schenken, dann könnte dieser Markt bis zu $1 Billion in den nächsten 10 Jahren auf dieses Volumen könnte dieser Markt anwachsen. Ist natürlich die Frage, wollen sich die etablierten OEMs, die etablierten Player wirklich aus diesem Markt herausnehmen oder partizipieren sie doch an diesem Markt, indem sie vielleicht die Hardware, vielleicht entscheidende technologische Komponenten für diese Technologie eben bereitstellen? Oder ist das doch nur ein geringer Teil dieses Kuchens und man müsste sich vielleicht strategisch dann doch noch anders aufstellen? Wobei die Frage ist an der Stelle wirklich auch, kann man sich überhaupt noch anders strategisch aufstellen als so, wie sich momentan zum Beispiel Volkswagen aufstellt, indem sie sagen, ja, wir haben hier das Know-how, wir haben eine Technologie, die ist schon in der Erprobung. Lass uns das doch zusammen mit anderen, die vielleicht in anderen Bereichen wie dem Ökosystem, der Datenplattform, wie einem Uber zum Beispiel, lass uns doch zusammentun und da gemeinsam dran partizipieren und lass uns nicht völlig auf eigenen Füßen stehen und wir versuchen das jetzt alleine durchzusetzen. Ich glaube nicht, dass das überhaupt noch der Weg sein kann und dafür ist einfach dieser Rückstand zu groß, denke ich mal.
Ja. Yannick, wir fassen mal kurz zusammen, bevor wir jetzt zur reinen Robotaxi-Folge werden. Wir fassen mal kurz zusammen. Dein Hot-Take, der Robotaxi-Markt wird im Prinzip vor allem technologisch von den großen Playern aus den USA und China, von den dominanten Playern auch in Zukunft dominiert. Europa kommt ein bisschen ins Hintertreffen und die hiesigen Player, die verkommen eher zu Zulieferern, genau dieser Tech-Player, die sich dann eben weltweit breit machen. Das mal vielleicht nochmal als Hot-Take zusammengefasst. An der Stelle vielleicht auch nochmal ganz kurz. Natürlich geht es uns auch darum, mit allen Zuhörerinnen und Zuhörern zu diskutieren. Auf LinkedIn werden wir sicherlich auch nochmal die einzelnen Hot-Takes wirklich nochmal raushauen, dass man einfach zu den einzelnen Hot-Takes auf LinkedIn auch schön mitdiskutieren kann, weil wie man hier jetzt natürlich gerade schon sieht, die Punkte sind natürlich diskutabel und wir haben sie bewusst ja auch so formuliert, dass sie diskutabel sind. Und dann fängt es ja erst an, richtig Spaß zu machen. Ich würde sagen, wir sind ja schon gerade ein bisschen beim Thema, weil Yannick es ja auch angedeutet hat, wie entwickelt sich eigentlich in Zukunft Betätigungsfelder, wie entwickelt sich in Zukunft Geschäft. Martin, du hast dich mit einem Hot Take mal rund um das Thema Automotive Business, könnte man sagen, auseinandergesetzt. Also es könnte jetzt alles sein, was sagen wir mal Thema Geschäftsmodelle, Märkte, im Prinzip die Automobilwirtschaft an sich betrifft. Hau doch mal dein Hot Take raus.
Genau, danke. Ich habe mich damit beschäftigt, wie verdienen eigentlich OEMs in Zukunft Geld?
Gute Frage.
Genau. Und die These ist jetzt vielleicht nicht mehr die allerneueste, aber ich glaube, dass sie in Zukunft immer wichtiger wird. Und zwar ist meine Prognose, dass die OEMs eben zukünftig nicht mehr mit dem Auto selbst ihr Geld verdienen werden, sondern dass es vor allem über Abos laufen wird. Diverseste Abos, sei es irgendwie mehr Performance, Komfort, Premium-Modelle, Premium-Abos und dass das Auto eigentlich mehr so, ja, ich vergleiche das gerne mit Spielen, so Art Premium ist, also dass es mehr oder weniger geschenkt wird, also zum Eigenkostenbetrag und dass danach erst das Geld verdient wird. Das ist so meine These.
Mhm. Erstmal aus dem reinen Bauchgefühl schon mal direkt mal Feedback. Ja, geh ich mit, ja, weil ist natürlich eine Tendenz, die wir in den letzten Jahren schon vielfach sehen, dass die Autoindustrie natürlich auch versucht vielleicht auch, und das ist vielleicht mal so ein bisschen die Einschränkung, versucht so ein bisschen ja auch der Consumer Electronics Industrie, was das angeht, ein bisschen nachzueifern. Ja, man könnte ja auch sagen, auch ein Apple oder Samsung, da geht es im Prinzip ja auch eher darum, dass viele Menschen irgendwie möglichst diese Hardware in der Hand haben und dann danach spielt die Musik, ja, mal abgesehen davon, dass die Hardware trotzdem ja auch nochmal vergleichsweise gutes Geld kostet, wenn ich mir ein iPhone oder ein MacBook kaufe, aber im Großen und Ganzen geht's halt einfach erstmal darum, die Hardware zu verteilen und dann im Prinzip das Ökosystem auszurollen. Aber was man jetzt natürlich so als oder dem so ein bisschen entgegenstellen könnte, ist natürlich, bislang haben solche zarten Pflänzchen und solche Versuche jetzt noch nicht so gut gezündet, ne? Aber Martin, du hast ja sicherlich auch die ein oder anderen Fakten vielleicht nochmal gesammelt oder eine andere Idee, warum du auf den Hot Take kommst. Vielleicht gibst du noch ein bisschen Kontext.
Also da wahrscheinlich spielt es jetzt so ein bisschen auf BMWs Sitzheizung an, die immer versucht haben, irgendwie ihre Sitzheizung als Abo-Modell zu verkaufen, was vorsichtig formuliert nicht funktioniert hat, weil dann doch die Kunden einfach, ich sag auch mal, noch ein bisschen nicht bereit dafür waren. Die sind es noch nicht so gewohnt. Die waren vielleicht 10 Jahre zu früh. Aber man kennt es vielleicht auch mittlerweile aus Streaming-Diensten. das Basismodell kostet relativ wenig, aber wenn du keine Werbung haben willst, zahlst du mehr. Wenn du diese Funktion haben willst, zahlst du mehr. Das heißt, es sickert auch immer mehr in die Köpfe der Leute ein, einfach für gewisse Funktionen zu bezahlen. Im Auto sind sie es noch nicht gewohnt, aber gerade in China oder in Asien allgemein ist die Bereitschaft da deutlich höher. Da habe ich auch Zahlen gelesen, dass sie zum Beispiel bereit sind, also der durchschnittliche chinesische Konsument, bis zu $240 im Monat für Autofunktionen zu bezahlen. Mhm. Während es in Europa ein niedriger zweistelliger Betrag war. Ich glaube, es waren so knapp 30 Euro, Dollar, Entschuldigung. Das heißt, aus Asien wird es ein bisschen rüberschwappen. Da ist allgemein dieses Microtransactions, ist da viel, viel mehr im Alltag angekommen. Ja. Und deswegen denke ich, dass sich das auch immer mehr durchsetzen wird, auch im europäischen und asiatischen Raum. Hm.
Also das ist wieder eine Frage und das schließt so ein bisschen an die Diskussion von vorhin über Robotaxis auch an. Wer wird in Zukunft den Markt bestimmen? Welche Player-Gruppe, sage ich mal, welches Milieu, wenn man es mal sozialwissenschaftlich auszudrücken, wird am Ende bestimmen, wie dieser Markt aussieht? Wenn wir davon ausgehen, dass die Tech-Player, die Software entwickeln, die Ahnung von dem Thema Software haben, und wenn wir auch über Softwarefunktionen sprechen oder zum Beispiel auch das autonome Fahren, die Möglichkeit, bestimmte autonome Fahrfunktionen auch abzudaten über OTA-Updates, und wenn die Player das am Ende des Tages bestimmen, dann kann ich mir vorstellen, dass es da zu so einem Geschäftsmodell Umstieg kommt. Aber, und das würde ich vielleicht ein bisschen dagegen halten, und das ist auch, was wir momentan so ein bisschen sehen, wenn wir auf die Antriebsfrage schauen, dass die traditionellen Hersteller jetzt gerade wieder so sehen oder versuchen, so ein bisschen aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage auch so ein bisschen wieder von diesem Weg in Richtung Elektromobilität abzurücken und zu sagen, wir müssen zum Beispiel, gibt's ja die Diskussion, angestoßen auch durch den Mercedes-CEO Ola Källenius, jetzt das Verbrenner aus, was EU-weit beschlossen wurde, da wieder nach hinten zu schieben und daran zu rütteln. Da also so ein bisschen das Geschäftsmodell, was den Antrieb anbelangt, wieder so ein bisschen zurückzudrehen, haben wir ja im Podcast, Pascal, kannst dich erinnern, auch drüber diskutiert. Und da ist eben die Frage, wird das, wenn nachher die Etablierten weiterhin das bestimmen, dann glaube ich es ehrlich gesagt nicht, dass das dazu kommt, sondern dass es da immer noch der klassische Autoverkauf im Vordergrund steht und dass wir vielleicht in manchen Bereichen auch eine Rückwärtsgewandtheit vielleicht aus dem, wobei man ja auch sagen muss, was ist besser, ne, am Ende des Tages. Das wird sich ja dann noch entscheiden. Aber es ist für mich eine ganz klare Frage, wer wird am Ende des Tages vielleicht in 10, 15 Jahren auch bestimmen, wie das Geschäftsmodell aussieht?
Ich würde gern anknüpfen, auch mit einem Gedanken, den ich gerade hatte in Richtung Elektromobilität, weil auch beim Abo-Modell, wie bei der Elektromobilität, wir sehen einen Trend in die Richtung, weil es einfach viele gute Gründe gibt dafür, weil es wirtschaftlicher ist, weil es nachhaltiger ist. Aber es gibt ja auch bei der Elektromobilität Leute, die sich aus Traditionsgründen, aus vielleicht Angst vor Veränderung oder so, auch gegen diese Gründe stellen und sagen, nö, das möchte ich aber einfach nicht. Und beim Auto als Besitz- oder Abo-Modell oder der Entwicklung in Richtung eines Abo-Modells sehe ich auch viele Leute, die sich vielleicht aus Statusgründen, aus Identität, einfach weil es ja viele Leute gibt, die sehr autoverrückt sind, die eine sehr enge Verbindung mit ihrem Auto haben, sage ich mal, sich definitiv dagegen stellen würden, zu sagen, ich teile doch mein Auto nicht mit irgendwem anders. Oder auch Leute, die Autos aufbereiten und sie dann weiterverkaufen. Es gibt ja auch viele Schrauber, viele Bastler. Für die bleibt es auch einfach eine Einnahmequelle zu sagen, nee, ich kaufe schon ein Auto und besitze das dann und kann das dementsprechend weiterverkaufen und damit Geld machen. Also auch wirtschaftlich gesehen ist Eigentum, auch wie bei Wohnungen etc., ja immer ein attraktiver Punkt. Also denke ich, dass es da auch einige Gründe gibt, ob die jetzt eher wirtschaftlich oder psychologisch sind, die dagegen sprechen, dass Leute trotz guten Gründen fürs Abo-Modell sagen, nee, das bleibt hier, wie es ist, da gehe ich nicht mit.
Mhm. Das stimmt, wobei in dem Fall natürlich Abo-Modell ja auch gar nicht heißen muss, dass man das Auto nicht kauft, sondern dass im Prinzip nur alle Zusätze und alle Funktionen und so weiter dann per Abo sozusagen, also sagen wir mal, ähnliches Modell, als würdest du dir den Fernseher natürlich kaufen, aber Netflix musst du natürlich schon abonnieren und das Netflix-Premium-Abo musst du dann auch abonnieren. Das heißt, es muss ja gar nicht zwangsweise gegen Eigentum als Fahrzeug sprechen, aber mein Gedanke war gerade im Prinzip nochmal ein bisschen eingehend auf das, was Yannick gesagt hat, wer bestimmt am Ende eigentlich das Modell, und wenn es die etablierten Hersteller sind, dann ist es vielleicht dann auch eher ein recht klassisches Modell. Da würde ich jetzt fast sagen, naja, aber das Modell funktioniert ja im Prinzip ja nur, wenn, sagen wir mal, so wie Martin es auch skizziert hat, vielleicht der Basispreis der Hardware sinkt, damit ich danach bereit bin, aber all das, was ich dann später mit der Hardware machen will, sagen wir mal, was über Basic hinausgeht, das können dann ja zum Beispiel dann eben auch autonome Fahrfunktionen sein, ja, die zwar verbaut sind und das Auto war irgendwie, sag mal, war günstig, aber am Ende, wenn ich die Funktionen haben will, dann buche ich mir die, ja, diese ganzen Functions-on-Demand-Geschichten, so. Da würde ich jetzt aber sagen, naja, aber jetzt hätte ein Autohersteller, wenn der Autohersteller gar nicht derjenige ist, der am Ende mit Software und Ökosystem und Funktionen tatsächlich das Geld verdient, dann hat der ja gar kein Interesse, die Hardware günstiger zu machen. Das heißt, wenn das sozusagen getrennt voneinander stattfindet, dass die Autohersteller weiterhin Autos als Hardware anbieten und am Ende aber Software-Player und Tech-Player und Co. und die ganzen Googles und Apples und so weiter, die dann womöglich vielleicht softwareseitig das Fahrzeug bestimmen, diejenigen sind, die dann aber das Geld abgreifen über App-Stores und Co. und am Ende solche Funktionen, dann wird aber wieder nicht ganz ein Schuh draus, ja, weil dann hätte ja zum Beispiel ein Autohersteller gar kein großes Interesse daran, sagen wir mal, seine Hardware möglichst günstig zur Verfügung zu stellen, um am Ende aber über den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs dann aber weiterhin noch über Funktionen Geld zu verdienen. Das war so mein Gedanke. Also wenn die Autohersteller tatsächlich diejenigen sind, die es dann doch irgendwo in ihrer Hand haben, dann sehe ich tatsächlich das Modell, was Martin skizziert hat, sogar noch am ehesten eigentlich in der Umsetzung. Aber Martin, wie siehst du das?
Ich gehe davon aus, oder ich vermute mal, dass es auch eben Hardware-Funktionen gibt, die eben der Autohersteller dann auch bestimmen kann. Keine Ahnung, sei es mehr PS oder dass dein Massagesitz auch funktioniert oder dass er drei statt zwei Böppel hat, dass du dafür eben bezahlen musst. Oder sogar so weit zu gehen, ich meine, Werbung durchdringt unser aller Leben und auch gewisse Dienste waren mal werbefrei, dass du irgendwann sogar im Auto Werbung eingespielt bekommst auf diversen Kanälen und dass du dafür Geld zahlst, dass du eben keine Werbung mehr bekommst, dass dein Auto werbefrei wird. Ist ein bisschen dystopisch, muss ich zugeben, aber ich könnte mir schon sowas schon vorstellen.
Am Ende des Tages wird es wahrscheinlich auch wieder darauf ankommen, wie der Kunde sozusagen entscheidet. Das ist ja das, was jeder OEM uns auch immer vorbetet und sagt, wir müssen kundenzentriert arbeiten, wir müssen das anbieten, was der Kunde am Ende des Tages will. Und wenn es nur noch darum geht, ich brauche ein Fortbewegungsmittel, aber das, was ich im Fortbewegungsmittel an zusätzlichen Services bekomme, oder dass ich vielleicht in einem autonomen Fahrzeug sitze, was mir die Möglichkeit bietet zu arbeiten oder bestimmte Entertainment-Funktionen zu nutzen, dann ist natürlich am Ende des Tages wieder der Kunde derjenige, der entscheidet, wie wird das Auto der Zukunft gestaltet. Und danach wird sich dann auch sozusagen das Geschäftsmodell des Autokaufs natürlich auch ausrichten am Ende des Tages. Und ich bin da noch ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, gerade in traditionellen Märkten wie in den USA und in Europa wird das klassische Modell, wie es momentan praktiziert wird, weil sich das ja natürlich auch ändert durch die verschiedenen Sharing-Möglichkeiten, durch Auto-Abos und das, was man im Auto schon dazu buchen kann. Aber ich glaube, dass die Kundschaft aktuell da noch sehr traditionell unterwegs ist und dass sich das sehr langsam verändern wird. Und China, Asien vielleicht ein bisschen Ausnahme. Da wird es vielleicht eine andere Tendenz geben, aber in den klassischen Automärkten wird das klassische Modell auch noch fortbestehen, so meine Prognose.
Gut, auch hier wieder vielleicht die Kurzzusammenfassung. Also Martins Hot Take war im Prinzip, die Autohersteller werden in Zukunft eigentlich mit ihrer Hardware gar nicht mehr das große Geld verdienen, sondern es geht im Prinzip dann über Zusatzfunktionen, die freigeschaltet werden in bestimmten Miet- und Abo-Modellen, wenn Kunden dann am Ende diese Hardware, sagen wir es mal, zur Verfügung haben. Natürlich nicht für Umme, aber vielleicht für deutlich günstigere Preise, als es heute der Fall ist, weil die Margen kommen am Ende über die Software und die Margen kommen dann nicht über die Hardware. Auch das natürlich gerne in Social Media, auf LinkedIn diskutieren. Vielleicht machen wir mal thematisch so einen kleinen Switch. Jetzt waren wir wirklich sehr auf der Technologieebene und auch auf der Geschäftsmodellebene. Ronja, du hast aber einen Hot Take formuliert, was das Thema People, die Menschen in der Autoindustrie angeht. Und da würde mich jetzt mal interessieren, in welche Richtung dein Hot Take geht.
Ja, sehr gerne. Ich habe mich mit den Menschen auseinandergesetzt. Es wird ein bisschen traurig. Es hat auch seine guten Seiten, aber ich finde es ein bisschen traurig. Janik hatte vorhin im Zuge der Robotaxis schon über interne Kompetenzen gesprochen und Automobilhersteller, die sich da vielleicht gerne mal übernehmen und vielleicht dann doch eher in Richtung Zusammenarbeit gehen sollten. Bei mir geht es in eine ähnliche Richtung. Ein wichtiges Thema anlässlich der Transformation der Automobilindustrie ist ja aktuell auch die interne Weiterbildung als Hebel. Und es heißt immer, wir müssen die Menschen mitnehmen, egal was transformiert wird. Es heißt immer, wir müssen unsere Belegschaft nehmen und wir müssen sie an die Hand nehmen und wir müssen sie mitnehmen bei dieser Transformation. Nur dann kann das funktionieren. Und es werden auch Sachen gesagt wie, nein, die KI ersetzt unsere Beschäftigten nicht, sie entlastet sie nur. Und wir müssen sie dann eben weiterbilden, in diesen neuen Jobprofilen zu arbeiten, mit der KI zu arbeiten etc. Und ich sage, das wird nichts. Schon heute ist ein Abbau von 7-10% der Jobs in der Autoindustrie angekündigt. Wir haben dazu einen Ticker, die radikalen Sparmaßnahmen der Autoindustrie im Überblick. Da sieht man, wie viele Automobilhersteller und Zulieferer enorm viele tausende Stellen abbauen müssen. Und rechnet man Stellen dazu, die vielleicht gar nicht schnell genug umgeschult werden können, landen wir mal beim Hot Take. Ich glaube, wir müssen da nochmal ordentlich raufrechnen. Ich glaube, die Branche wird in den nächsten 5-10 Jahren bis zu 25% ihrer heutigen Belegschaft austauschen müssen, weil sich neue Software- und Datenkompetenzen nicht schnell genug intern aufbauen lassen. Und wir haben dann keine Weiterbildungsinitiative mehr, sondern eher einen Kulturbruch. Und die Automobilindustrie muss sich deutlich verjüngen, weil wir hatten das schon mal bei Digitalisierung und Software. Die OEMs wollten alles alleine schaffen, haben Datensilos und hausgemachte Lösungen vorgeschoben und am Ende hat es nicht funktioniert und die Branche musste doch kooperieren. Und heute passiert meiner Meinung nach dasselbe mit den Menschen. Es wird von interner Weiterbildung gesprochen, aber wenn die Skills nicht schnell genug da sind und nicht günstig genug da sind, bleibt nichts anderes übrig, als sich frisches Know-how von woanders zu holen.
Also du sagst, die Automobilindustrie wird sich belegschaftstechnisch vor allem verändern. Also das ist jetzt gar nicht jetzt der Hot Take, dass das sozusagen jetzt dass dramatisch weniger Beschäftigte in der Autoindustrie sind, aber dass man vor allem das Know-how nicht schafft aufzubauen, selbst aufzubauen und insofern im Prinzip eine Erneuerung der Belegschaft in der Autoindustrie eigentlich kommen muss.
Genau, ich glaube, wir müssen viel Belegschaft austauschen, vielleicht aus etablierteren bisherigen Jobs aus der Automobilindustrie und wir müssen viel mehr hin zu neuen Jobprofilen und damit teilweise auch zu jüngeren Talenten, die andere Skills mitbringen, weil es einfach zu lange dauern würde und zu teuer wäre, bei der bestehenden Belegschaft die Skills nachzurüsten, die es jetzt für Software, für KI benötigt. Ich habe da auch mir ein paar Zahlen angeguckt. BMW und VW haben beide einmal 2023 und 2024 ungefähr 400 Millionen Euro jährlich für Qualifizierung ausgegeben. Und Mercedes hat sogar angekündigt, bis 2030 2,2 Milliarden US-Dollar in Qualifizierung zu investieren, was auch Sinn macht, weil nach Zahlen des Weltwirtschaftsforums braucht es eben zwischen 13.000 und 28.000 Dollar pro Person für umfassende Schulungen, wo ich Software jetzt mal mit reinzählen würde, weil da brauchen wir ja eine Menge Know-how. Und das ist eben das Geld, was da reinfließt. Und zusätzlich brauchen wir eine Menge Zeit. Also Umschulung ist einfach sehr teuer und langsam.
Ich glaube, ehrlich gesagt, ich würde sogar noch eins draufsetzen auf deine These. Also ich würde dir zustimmen auf jeden Fall, aber ich würde noch eins draufsetzen, weil sich die nicht nur die Automobilindustrie momentan so ein bisschen an einem kritischen, ja, an einer Wegscheide, kann man sozusagen sagen, die in verschiedene Wege natürlich aufgesplittet ist, steht. Und zwar zum einen die ja wirtschaftlich sehr schwierige Situation, der Kostendruck, der steigt, der Sparzwang, der dazu führt, dass jetzt Stellenabbau auch vorangetrieben werden muss im großen Maßstab. So ein Maßstab, den ich jetzt zumindest in meiner Karriere oder in meinem Lebenslauf in der Automobilindustrie oder in der Beobachtung der Automobilindustrie noch nicht erlebt habe, in der Form und Ausmaß. Und zugleich stehen wir auch eben an dem Punkt, dass ich durch künstliche Intelligenz natürlich nicht nur neue Berufsfelder ergeben, aber wahrscheinlich am Ende des Tages auch viele Berufsfelder und viele Berufsgruppen einfach auch stark gefährdet sind. Und das ist ja nicht nur für die Automobilindustrie ein Gefahrenpotenzial, sondern oder ein Bedrohungsszenario, sondern für alle anderen Gesellschaftsteile ja natürlich auch und alle anderen Industriezweige auch. Aber das kann sich natürlich potenzieren, dass zum einen der Druck und die Situation jetzt zu Stellenabbau führt, aber zugleich natürlich auch viele Bereiche in der Verwaltung als allererstes, im Marketing vielleicht, auch in der Softwareentwicklung selbst, da spricht man ja schon auch davon, dass AI, dass künstliche Intelligenz da einiges abnehmen kann. Und dass sich vielleicht das Problem oder dass sich diese Neustrukturierung der Beschäftigtenlage in der Autoindustrie in den nächsten, ich würde sagen, 2 bis 3 Jahren wahrscheinlich sogar schon nochmal ganz anders sich gestalten wird und dass wir deutlich weniger in der Autoindustrie haben werden, deutlich weniger Menschen in der Autoindustrie beschäftigt haben als momentan oder in den letzten 50 Jahren. Von daher glaube ich, dass sich das Problem nochmal exponentiell durch diese neuen Faktoren, die da reinkommen, eben auch noch verschärfen wird.
Ich hätte auch noch anknüpfend an Martins Sorge, dass er sich bald im Auto Werbung anhören muss und dann bezahlen muss, damit er die nicht mehr hören muss, einen Take beziehungsweise ein Add-on zu meinem Take. Ich habe mir in dem Zuge auch ein bisschen angeguckt, welche neuen Jobprofile werden denn wichtig in der Automobilindustrie, die man jetzt vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hat. Wir haben dazu in unserer New Work-Rubrik auf Automotive IT immer mal wieder Jobprofile, neue, die wichtig werden, die beleuchtet werden. Aber ich habe mehr so in die Richtung gedacht, wir haben einerseits Gaming-Designer. Also alle Leute, die sich mit Gaming auskennen, werden demnächst super wichtig in der Automobilindustrie, weil das Auto immer mehr eine Gamification durchmacht. Dann haben wir Aspekte wie Trust Engineers, also Psychologen und Psychologinnen, die helfen, KI-Systeme und autonome Fahrzeuge vertrauenswürdig zu gestalten, was man vielleicht auch auf den ersten Blick nicht glauben würde, dass die Automobilindustrie in Zukunft mehr Bedarf an Psychologen hat. Und nochmal in Anknüpfung an Martin, Content Creator, die im Auto immer wichtiger werden, weil auch das Auto künftig einfach zum Entertainment-Raum wird und zur Fläche für Werbung. Also ich glaube, die TikTok-Creator können sich jetzt schon mal anmelden für dieses Werbungsabo, was Martin angesprochen hat, weil ich denke, die Influencer ziehen ins Auto.
Das ist immer ein bisschen die Frage, also dem würde ich auch zustimmen. Es gibt eine Verschiebung der Anforderungsprofile in der Autoindustrie. Das sehen wir ganz klar mit den ganzen neuen Themen, über die wir heute auch schon alleine gesprochen haben, sei es im Bereich autonomes Fahren oder in den Geschäftsmodellen der Automobilhersteller. Es wird eine Verschiebung geben, aber es ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen, wie sich das quantitativ am Ende des Tages auswirken wird. Also die Autoindustrie, die weltweite Autoindustrie ist einfach auch quantitativ ein unglaublich großer Arbeitgeber und mit vielen, in vielen Bereichen eben auch mit vielen Leuten, die jetzt auch vielleicht nicht in irgendwelchen Schlüsselpositionen sitzen, die jetzt in die ein Data Scientist sind oder ein Content Creator im Fahrzeug oder eine Leadership-Aufgabe übernehmen, sondern die vielleicht auch einfachere Aufgaben übernehmen in der Verwaltung oder das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, ehrlich gesagt, sollte gar nicht so aussagen. Oder in der Produktion zum Beispiel, wo wir ja auch viel über KI und Automatisierung natürlich sprechen.
Da kommen wir gleich noch zu.
Okay. dann können wir ja gleich den Sprung dahin machen. Aber ich glaube, dass es von der Zahl sich deutlich reduzieren wird, auch wenn es diese Verschiebung gibt, auch wenn es neue Profile gibt am Ende des Tages in allen Bereichen, in allen Wertschöpfungsbereichen der Automobilindustrie, wird sich das trotzdem deutlich reduzieren, wäre jetzt meine Voraussage. Auch wenn, wie gesagt, es da Tendenzen gibt, die wir jetzt noch gar nicht so richtig einschätzen können.
Ja, ich habe mich jetzt gerade auch ein bisschen deshalb im Kommentar zu Ronjas Take ein bisschen zurückgehalten, weil es tatsächlich jetzt einen ganz guten Übergang zu meinem Hot Take ist. Und ich habe mich tatsächlich im Bereich Produktion bemüht, auch wirklich einen Hot Take zu machen, wo vielleicht der ein oder andere, der jetzt zuhört, der ist mit der Automobilproduktion.
Jetzt zum Schluss wird's nochmal richtig heiß. Dranbleiben.
Ich hoffe, pass auf. Mein Hot Take: In Zukunft wird kein Autohersteller mehr selbst Autos bauen. Die Produktion wird komplett an tech-getriebene Fertigungsdienstleister ausgelagert. So. Autohersteller bauen keine Autos mehr. Hot Take. Mhm. Hear me out. Wir sehen natürlich Tendenzen, die an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar schon in die Richtung gehen oder zumindest dieses Szenario irgendwo wahrscheinlicher werden lassen oder überhaupt erst zulassen. Auf der einen Seite haben wir natürlich also die Themen Plattformisierung, Modularisierung von Fahrzeugstrukturen, ne? Also Fahrzeugplattformen vereinfachen sich natürlich immer weiter. Das viel diskutierte, deutlich unkomplexere E-Mobil im Vergleich zum verbrennungsmotorischen Fahrzeug, was deutlich einfacher zu fertigen ist, mit deutlich weniger Komplexität, deutlich weniger Komponenten auskommt, ist natürlich etwas, was in die Richtung geht, dann plötzlich, sagen wir mal, auch Produktionskomplexität zu reduzieren, ja, und das lässt natürlich dann auch überhaupt erstmal so gewisse Trends zu, deutlich einfacher vielleicht auch fremd zu produzieren. Dann haben wir natürlich einen riesigen Kosten- und Innovationsdruck, ja, die Margen schrumpfen, die Automobilindustrie verdient ja jetzt schon im Prinzip kaum noch so richtig Geld, vor allem wenn wir ins Volumensegment schauen. Und wir haben uns in der Vergangenheit auch häufiger mal so mit den Margen von, sagen wir mal, einer Volkswagen-Pkw-Marke oder sowas mal angeschaut, wo Margen in Richtung Null tendieren tatsächlich, wo man einfach sagen muss, das ist in der Gesamtheit ein Geschäft, wo immer weniger Geld mit verdient wird. Und ob sich die Autoindustrie, also da tatsächlich die OEMs es leisten können, so asset-heavy tatsächlich in Zukunft noch unterwegs zu sein, mit diesen, und deswegen kam ich von Ronja dann drauf, irgendwie mit diesen unglaublich großen, natürlich auch Beschäftigungszahlen, mit diesen weltweiten Werken, mit all dem, was dort an Anlagen verbaut ist und so weiter. Also es ist ja extrem asset-heavy. Und um da eben so ein bisschen in Zukunft auch in eine Asset-Light-Richtung zu gehen, wie das tatsächlich viele von den ganz neuen Playern, die auf der Grünwiese unterwegs sind, vielleicht gar nicht strategisch den Weg gehen zu sagen, wir bauen jetzt sofort ein riesiges Produktionsnetz von auf und bauen neue Werke und man bindet wieder sozusagen alles an sich, sondern sieht irgendwie zu, dass in Zukunft eben natürlich das Produkt einfach bestimmt wird, dass man eben natürlich auch in Zukunft über Software und auch eine Software-First-Denke natürlich irgendwo ihr Geld verdient. Genau das, was Martin skizziert hat, dass man natürlich über ganz andere, mit ganz anderen Modellen auch das Geld verdient. Und das womöglich eben auch das, was bislang eben in der Autoindustrie oder in der klassischen Autoindustrie natürlich das das große Plus ist, nämlich diese Produktion, dieses Produktions-Know-how, in Zukunft vielleicht gar nicht mehr eine so große Rolle spielt. Aus zwei Gründen, weil erstens wird Produktion etwas, was ja mehrere Player vielleicht auch in der, also andere Player ziehen da einfach, was das Know-how angeht, natürlich mit. Und auf der anderen Seite wird es für viele Nutzer die berühmten Spaltmaße vielleicht nicht mehr so wahrscheinlich sein. Stichwort Tesla als Love-Brand, vielfach dafür gescholten, qualitativ gar nicht so hochwertig produziert zu sein. Trotzdem irgendwie geht so ein Model S für gutes Geld über den Tisch. Ne, das sind so Themen, wo man dann sagen muss, es gibt eine Tendenz dazu, dass die automobile Fertigung zur Commodity wird. Und wenn sie zur Commodity wird, dann hast du im Prinzip eigentlich als Player gar nicht mehr den großen Vorteil zu sagen, wir müssen das auf jeden Fall alles selbst machen, sondern das Ganze geht an Auftragsfertiger, ja, an die Magnas, Walmets, Foxconns dieser Welt. Yannick, wir haben über Foxconn gerade erst gesprochen in einer unserer letzten Folgen, dass sich Foxconn ja schon scheinbar auch so ein bisschen umschaut, dass man nicht womöglich auch das ein oder andere automobile Werk nicht vielleicht auch übernehmen könnte. Da, wo Autohersteller wiederum momentan schauen, dass sie vielleicht ihre Werke loswerden können, weil sie die Auslastung nicht mehr haben. Also da könnte sich in Zukunft schon, sagen wir vielleicht, ein ganz anderes globales Fertigungsspiel entwickeln von einigen Playern, die in der Lage sind, nach Auftrag auch verschiedenste Modelle, verschiedenste OEMs im Prinzip bedienen zu können. Ja, und OEMs selbst, die sich im Prinzip eigentlich aus dem Wunsch heraus, eben einfach über ihre Technologie und über ihre Software auch ihr Geld zu verdienen, sich vielleicht dieses Asset-Heavy-Geschäftsmodell Fahrzeugproduktion sparen. Ja, und dann vielleicht noch ein Punkt dazu, und das ist eben auch nochmal das, was so ein bisschen die Cloudifizierung von automobiler Fertigung ist. Also natürlich auch die Tendenz, dass natürlich mit digitalen Zwillingen, mit Cloud-Fabriken auch die Möglichkeiten überhaupt entstehen, sagen wir mal, vielleicht sogar einfacher, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist, natürlich auch im Auftrag bestimmte Modelle fertigen zu können, weil man über all diese digitalen Möglichkeiten eben auch über die Fähigkeiten verfügt, da schnell Dinge zu tauschen, Daten da geht es ja auch um Sicherheit von Daten. Yannick, du kennst das Prinzip von der Verwaltungsschale, von der Smart Factory Kaiserslautern und rund um Martin Ruskowski, mit dem wir auch schon häufiger gesprochen haben, die auch was ganz Ähnliches planen, ne? Dass man tatsächlich in der Lage ist, vielleicht auch über Microfactories und so weiter natürlich einfach auch Produktionsdaten sicher auszutauschen, dass natürlich auch kein OEM da Angst haben muss, dass ich da jetzt genau mein Gold sozusagen preisgebe, nämlich meine Fertigungsdaten, und dass das alles nur im Geheimen stattfinden kann. Weil sonst habe ich da wirklich sensible Unternehmensdaten und Engineering-Daten, die da irgendwo verloren gehen, dass das in Zukunft einfach möglich wird. Ja? Und dann glaube ich schon, und ich habe den Take bewusst sehr hot formuliert, aber ich glaube schon, dass in Zukunft der ein oder andere Hersteller auf die Idee kommen wird, in dieser Gemengelage, ja, Auftragsfertiger, die vielleicht immer stärker werden, die Notwendigkeit, die Kosten aber auch an Werken, Belegschaft und so weiter zu sparen, dass es da womöglich zu einer gewissen Spezialisierung kommen kann, was eine Trennung von Automobilentwickler und tatsächlich Automobilfertiger angeht. Und jetzt kommt ihr.
Also ich sehe die Vision, weil wir kennen das ja auch schon aus der Elektronikfertigung, wo das vielleicht zum Kleinen ist, aber so eine kleine Fertigungslinie zu stellen, ist jetzt nicht so das Riesending. Aber wenn ich jetzt gerade an die Halbleiterindustrie denke, wo halt so eine Maschine von ASML mal gute 300 Millionen kostet, ja, da ist es ja schon gang und gäbe, dass es da Auftragsfertiger gibt. Und da gibt es ja auch wirklich sensible Daten, die da weitergegeben werden. Und ja, da kommt dann am Ende ein kleiner Halbleiterchip raus, aber warum nicht auch ein Auto am Ende? Also ich sehe die Vision. Jetzt, es wird eine Weile dauern, aber ich kann das schon sehen. Hm.
Für mich ist an der Stelle auch, wie irgendwie so ein bisschen über der ganzen Folge heute hängt, ist wieder die Frage, wer wird am Ende des Tages auch bestimmen, wie die Automobilindustrie, die Mobilitätsindustrie in 10, 20 Jahren gestaltet ist? Wer werden die entscheidenden Player am Ende des Tages? Pascal, du hast gerade das Beispiel Foxconn und Nissan mit dem Opama-Werk in der Heimat von Nissan angesprochen. Der Weg ja so ist, dass momentan ein Auftragsfertiger, der normalerweise auch in anderen Bereichen, meine, das berühmteste Beispiel ist das iPhone von Apple, das Foxconn herstellt, dass ein Auftragsfertiger jetzt darüber nachdenkt, in die Automobilindustrie einzusteigen, in die Elektromobilitätsindustrie einzusteigen und da Autos zu bauen, und das jetzt in einer Infrastruktur, die ja schon besteht und die aus der etablierten Automobilindustrie kommt, und sich sozusagen da reinsetzt. Und das ist vielleicht auch das, was am Ende des Tages ja auch viel stärker passieren wird, wenn wir jetzt bestimmte Player, neue Player haben, die reinkommen in das Spiel. Und jetzt überlegen wir, wo ist denn die Infrastruktur? Wo kann ich denn Infrastruktur vielleicht schnell auch übernehmen von alten, denen es vielleicht nicht mehr so gut geht, die auch zusehen müssen, dass sie von ihren Assets auch was loswerden und merken, die Kapazitäten, die brauchen wir in dem Fall gar nicht mehr, weil wir ja gar nicht mehr so diese Volumen mehr produzieren. Deswegen denke ich schon auch, ist das wieder auch so ein bisschen, wird sich auch daran entscheiden, wer am Ende des Tages auch diese Kapazitäten braucht. Und die ganzen neuen Player, die jetzt dazukommen, die haben diese Infrastruktur ja noch gar nicht und die müssen sie jetzt hochziehen und gehen vielleicht an einer oder anderen Stelle jetzt auch den Weg, sozusagen auf das, was leer wird, sozusagen aufzusteigen und zu sagen, hier, die ist doch eine Infrastruktur, die kann ich doch nutzen für mich. Wobei natürlich auch da zu sagen ist, dass natürlich das Anforderungsprofil an eine automobile Fabrik, die sich ja auch in den letzten 10, 15 Jahren stark gewandelt hat, du hast es angesprochen, Flexibilisierung, Modularisierung, Digitalisierung, Fabriken heute, die heute gebaut werden, sind ja fundamental anders als noch vor 10, 20 Jahren. Von daher ist es immer die Frage, natürlich auch eine strategische Entscheidung für das Unternehmen. Gehe ich jetzt auf diese alte Infrastruktur, die natürlich auch modernisiert wurde, aber die in vielen Bereichen sicherlich auch noch Optimierungsbedarf hat, oder ziehe ich einfach eine Microfactory hoch oder ziehe auf einem grünen Feld einfach eine neue Fabrik hoch, die diesen Ansprüchen, die ich brauche, die vielleicht gar nicht so komplex sind, weil ich ein Elektroauto herstelle, und nicht einen alten Verbrenner, der ja doch deutlich komplexer ist. Das sind alles so Fragen, die natürlich dann das Unternehmen entscheiden muss. Aber für mich ist da auch wieder die entscheidende Frage, wer wird am Ende des Tages das Spiel bestimmen?
Klar, nochmal auf was jetzt eingehen, was du gesagt hast, ist ja völlig richtig. Die Werke und Infrastrukturen, die gibt es ja. Ja, das heißt, das ist jetzt so dieses Szenario ist ja eine Vorstellung, in der das ja alles, sagen wir mal, in der du ja nicht eine komplett neue globale Automobilfertigungsinfrastruktur aufbauen musst, sondern die ist ja da. Die Frage ist halt in Zukunft natürlich nur, wer betreibt das? Wer kann das vielleicht ja auch anders skalieren und anders auslasten? Es ist ja jetzt nicht so, als würden Auftragsfertiger jetzt reingehen und mit den gleichen Herausforderungen dann zu kämpfen haben oder kämpfen müssen, wie die Autoindustrie, die natürlich versucht, quasi aus einem eigenen Geschäftsmodell heraus eigene Produkte zu fertigen und natürlich mit Marge zu verkaufen und dann auch noch über den Lebenszyklus Geld zu verdienen und so weiter. Ein Auftragsfertiger ist natürlich in der Lage, wenn, das ist ganz klar und du hast es gesagt, wenn in Zukunft natürlich auch diese Flexibilität noch zunimmt, verschiedene Marken, verschiedene Modelle und so weiter fertigen zu können, ist natürlich ein Auftragsfertiger in der Lage, seine eigene Fertigung natürlich anders auslasten zu können, als das ein Hersteller macht, der nur seine eigenen Autos fertigt und dann entsprechend mit einer geringeren Nachfrage dann plötzlich ein Auslastungsproblem hat, ja. So, das sind natürlich so Themen. Vielleicht sogar noch ein kleiner Zusatz-Hot-Take. Vielleicht kann man sich auch vorstellen, dass die ein oder anderen Hersteller vielleicht sogar eher den Weg gehen mit großem Produktions-Know-how und tatsächlich vielleicht ein Problem, was womöglich sogar das Produkt angeht, vielleicht ist es sogar vorstellbar, dass in Zukunft dann eher die ein oder anderen Autohersteller den genau anderen Weg gehen und sagen, ja, dann bestelle ich doch lieber vielleicht mal Fertigung als Dienstleistung auch ein bisschen mehr zur Verfügung und bin vielleicht sogar bereit oder in der Lage, tatsächlich meine Fertigung so auszulasten, indem ich andere Marken mitfertige oder auch da wieder dann der ganz krasse Weg zu sagen, ja, pass auf, eigene Autos, ganz ehrlich, wir haben so viele Werke, wir haben Produktions-Know-how, wir haben die Belegschaft und mit unseren eigenen Autos verdienen wir keine Mark mehr, dann werden wir ab jetzt zum Auftragsfertiger. Ist das vielleicht auch ein denkbares Szenario?
Da wären wir wieder bei uns, bei meinem Thema, meinem Hot-Take vom Anfang, hatte ich es ja auch kurz angesprochen, dass ein Volkswagen jetzt auch zum Beispiel drüber nachdenkt, mit dieser White-Label-Lösung bei Robotaxi natürlich auch gleich die Fertigungskompetenz mitliefert. Ne? Also der ID.Buzz, ja. Der in unter anderem Hannover produziert wird bei Volkswagen Nutzfahrzeuge, dass die natürlich auch ganz klar jetzt reingehen mit dem Asset und mit dem Vorteil. Wir haben diese Skalierungskompetenz in der Fertigung, was die reine Hardware anbelangt. Das könnt ihr auch haben. Wir können das schnell hochziehen. Wir können euch 10.000 Dinger da hinstellen. Und ihr könnt euren Dienst innerhalb kürzester Zeit eben auch skalieren. Und das ist genau das, was gerade passiert. Es ist jetzt nicht der Weg, den Volkswagen komplett einschlägt, natürlich nicht. Aber es gibt die Möglichkeiten, es ist die Option da. Und das ist natürlich auch eine Sache, die jetzt gerade bei den Volumenherstellern ja auch überlegt wird. Auch zum Beispiel Toyota, die jetzt auch mit Waymo in eine Kooperation eingegangen sind oder eine Kooperation eingegangen sind. Auch da ähnliche Tendenzen, ne? Also auf Toyota fügt natürlich über große Fertigungskompetenz und Kapazitäten. Also das ist schon eine Tendenz, die sich gerade schon so ein bisschen ausspielt und die wahrscheinlich in den nächsten Jahren sogar noch zunehmen wird.
Da machen wir doch vielleicht an dieser Stelle unter unsere Jubiläums-100-Folge tatsächlich mal nach schon fast einer Stunde jetzt mal einen Strich drunter. Wir haben, ja, wie wir sehen, tatsächlich auch viele Hot-Takes gehabt, die sehr stark auch ineinander reinspielen, ja, weil natürlich einfach wir an einem Punkt stehen, an dem sich in der Automobilindustrie sicherlich auch vieles fundamental verändert. Da erzähle ich nichts Neues und erzähle auch kein Geheimnis. Und das ist jetzt kein Hot-Take, zu sagen, dass sich da sicherlich in den nächsten Jahren einiges verändern wird. Ich habe es gerade schon angesprochen. Wir werden natürlich unsere Hot-Takes natürlich nochmal richtig schön eingedampft auf eine knackige Aussage auch nochmal im Nachgang auf Social Media nochmal teilen, weil uns da natürlich auch interessieren würde, wie ihr und wie sie natürlich diese Themen sehen. Man kann vieles natürlich auch in verschiedene Richtungen diskutieren. Wir haben jetzt auch rund um all dieses Thema Belegschaft und Werke jetzt natürlich sowas wie Arbeitnehmervertretungen und Gewerkschaften und Standortpolitik natürlich noch gar nicht besprochen. Ja, Riesenthema. Ist das etwas, was man sich vielleicht wünschen kann, aber gar nicht umsetzen kann und so weiter, ja? Das heißt, man kann es natürlich in viele Richtungen diskutieren. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn Sie und ihr das auf Social Media mit uns macht. Sage ich jetzt nicht nur Danke natürlich an dieser Stelle für an Yannick, Martin und Ronja heute mit dabei gewesen zu sein. Ich sage auch Danke natürlich für 100 Folgen, die ihr schon in uns, Yannick natürlich in erster Linie, aber ansonsten auch in unterschiedlichen Konstellationen mit dabei wart. Natürlich an alle, die schon 100 Mal zugehört haben. Mich würde ja mal interessieren, ob es jemanden gibt, der alle 100 Folgen gehört hat. Habt ihr überhaupt alle 100 Folgen gehört? Yannick, hast du überhaupt alle 100 Folgen
zu Podcast gehört? Natürlich. Ich höre das jeden Montag gleich morgens am Frühstückstisch. So.
Ich kann das mit gutem Gewissen behaupten, weil ich alle 100 Folgen bearbeitet habe und geschnitten habe. Also ich darf das mit gutem Gewissen behaupten. Vielleicht gibt es ja jemanden von euch da draußen, der tatsächlich auch ein so treuer Hörer von der ersten Stunde ist, dass er 100 Folgen Was mich bewegt gehört hat. Wir schauen jetzt, wie gesagt, auf die nächsten 100 Folgen bis zur Folge 200. Und zum Ende habe ich aber nochmal auch ein kleines Schmankerl, denn wir stehen ja kurz vor unserem Automotive IT Kongress in Berlin am 18. September. Und da haben wir uns natürlich jetzt zu unserer 100. Folge überlegt, dass wir da ein paar Freitickets für raushauen. 5 Stück, first come, first served. Wer, und das machen wir natürlich gleich alles in die Shownotes, dann unterm Ticket-Link zum Automotive IT Kongress den Code Podcast 100 eingibt, der kommt umsonst zum Automotive IT Kongress. Wir vier sind auf jeden Fall alle da, ganz klar. Am 18. September in Berlin, wer noch dabei sein möchte, wer Lust auf Themen, vor allem natürlich rund um Digitalisierung und IT, digitale Transformation der Autoindustrie hat, der ist dort richtig. Also Code Podcast 100, alle Links natürlich, wo man zu den Tickets kommt, gibt's am Ende in den Shownotes, genauso wie auch nochmal unsere Hot Takes. Ich freue mich jetzt, wie gesagt, nicht nur auf die nächste Woche, sondern freue mich auch auf 100 nächste Folgen, was mich bewegt, und sage an dieser Stelle danke euch und ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.